Ja, wie ihr seht, macht mir die Arbeit bei der Stimme der Hoffnung Spaß. Früher habe ich halt unsere Kinder ins Bett gebracht mit einer Handpuppe. Und das hat die Naila Warning mitgekriegt. Als wir dann vor 19 Jahren nach Darmstadt kamen. Und dann hat sie mich gefragt, das hat natürlich viel Vorlauf, so eine Kinderserie, ob ich denn da mitspielen würde. Und das hat mir natürlich sehr viel Spaß gemacht. Und habe ich gesagt, klar, mache ich gerne. Und seit 7 Jahren gibt es Fribo, Fribos Dachboden. Und darf ich mal sehen, wer von den Erwachsenen Fribos Dachboden kennt? Oh ja, sind ja auch einige. Wunderbar. Ja, wir haben demnächst unsere 100. Sendung. Macht also richtig Freude und wir kriegen sehr, sehr viele Zuschriften aus dem In- und Ausland von Fribos Dachboden. Also auch im Ausland gucken viele Kinder und Erwachsene Fribo, die halt Deutsch können. Und auf, genau, wir haben nämlich jetzt unsere Reformationssendung sozusagen verkauft an Bibel-TV, dass das da auch gezeigt wird. Ja, schon gesehen. Ach ja, seit dem 31.01. haben wir ja die Freude, dass unser Hauptchannel auch auf Unity Media läuft. Ja, wer profitiert denn davon, von euch? Einer. Also wir auch. Wir wohnen ja in Darmstadt als Familie in einem Altbau und dürfen halt keine Satellitenschüssel anbauen. Und das war für uns auch ein Herzensanliegen, dass wir irgendwie den Hauptchannel empfangen und nicht nur über Computer, sondern eben vielleicht auch über Kabel. Und als diese Chance dann kam, erst in Baden-Württemberg und dann wurde es ja ausgeweitet auf Hessen und Nordrhein-Westfalen, da haben wir dann auch gesagt, da spenden wir auch fleißig, damit wir es über Kabel bekommen können. Und seit dem 31.01. ist es nun endlich soweit und wir sind total glücklich und ich habe viele Teilnehmer, die auch dazu schreiben, ja, jetzt kann ich sie endlich auch mal nicht über den Computer oder über das Smartphone, was ja dann noch kleiner ist, das Bild, sondern über den Fernseher zu Hause sehen. Und darüber sind wir als Familie auch sehr, sehr glücklich. Die Bibel, das Leben, Freitagabend. Ja, bei vielen schon eine Institution geworden. Ja, Freitagabend um 7:30, wenn ich mit meinen Eltern in Hannover telefoniere, die sehen das oder die sahen das über die Satellitenschüssel, jetzt muss die neue wieder angebaut werden, dann sagen sie auch, also wenn wir telefonieren, aber nur bis 7:30. Ja, dann ist Winfried Vogel bei uns zu Besuch. Und als meine Eltern uns dann besucht hatten letztes Jahr, in der Woche, und der Winfried Vogel kam dann die Treppe runter, dann ist das schon was Besonderes, ja, den Winfried Vogel mal die Hand zu schütteln. Ja, ist schon was Besonderes. Ja, ich arbeite gern bei der Stimme der Hoffnung. Ich bin ja Prediger, habe 1988 mein Predigerdiplom auf der Marienhöhe gemacht und bin dann nach Norddeutschland gekommen. Ich bin auch ein Nordlicht, ich komme ursprünglich aus Hannover und meine erste Stelle war dann Lübeck an der Ostsee, wunderschöne Ecke. Neustadt und Burg gehörten auch dazu, also wo andere Leute Urlaub machen, habe ich gewohnt. Und das hat man auch von Ostern bis Oktober gemerkt. Ja, die Gemeinden Neustadt und Burg auf Fehmarn, ist eine kleine Gemeinde, aber im Sommer sehr voll. Ja, die haben jetzt auch eine neue Möglichkeit, sind jetzt nicht mehr in dem Altenheim. Und immer wenn ich dann da die Predigt gehalten hatte und es fehlte ein Prediger in Neustadt, dann musste ich halt, um 9 Uhr fing der Gottesdienst auf Fehmarn an, dann haben wir die Predigt auf die erste Stunde gelegt und dann musste ich mich beeilen, dass ich dann von Fehmarn nach Neustadt kam, die 100 Kilometer, oder 70 Kilometer, um dann dort in der zweiten Stunde die Predigt dann zu halten. Und wenn dann eine Fähre angekommen war, dann war das schon kritisch, weil die Autobahn ging ja damals bis Oldenburg. Heute geht sie ja eigentlich bis zur Brücke. Und das ist natürlich heute noch schneller zu erreichen, als damals, als ich da Prediger war. Dann bin ich nach Mölln-Ratzeburg gekommen. In Mölln und Ratzeburg war dann meine erste Predigerstelle, wo ich dann eingesegneter Prediger war. Dort haben meine Frau und ich auch geheiratet, im Ratzeburger Dom. Das war damals möglich, weil wir einen Arbeitskreis christlicher Kirchen hatten und meine Kollegen ja dann da alle saßen von den anderen Kirchen. Und dann habe ich einfach mal gefragt, meinen Kollegen vom Ratzeburger Dom, ob es möglich wäre, dass ich vielleicht dort heiraten könnte. Und der hat seinen Gemeindeausschuss gefragt, also genau wie in der Adventgemeinde. Und der Gemeindeausschuss hat dann gesagt, ja, können Sie machen. Haben wir dann für 50 D-Mark im Ratzeburger Dom geheiratet. Und dadurch, dass ich ja schon viele Gemeinden vorher kannte, haben wir 400 Gäste gehabt. Das war so schon, die waren nicht alle eingeladen, aber die kamen dann zum Gottesdienst. Hochzeit. Dann zum Schluss Hamburg. Und in Hamburg bin ich dann halt krank geworden, habe Diabetes bekommen, Typ 1. Und dann wurde es natürlich schwierig. Dann hat mein Arzt gesagt, also Sie müssen jetzt eine regelmäßige Stelle haben. Und jeder, der weiß, eine Predia-Stelle, ein Predia hat keinen regelmäßigen Arbeitstag. Der ist jeden Tag anders, viel unterwegs, keine regelmäßigen Mahlzeiten. Das musste ich dann aber. Und so habe ich dann anderthalb Jahre im Bezirk halt gearbeitet und habe immer gefragt, lieber Gott, du hast eine Möglichkeit für mich, aber wo? Wo kann ich arbeiten, dass ich eine regelmäßige Arbeitsstelle hatte? Und dann, der Siegfried Witwer war vorher Jugendsekretär in der Hansevereinigung und kam ja dann zur Stimme der Hoffnung. Dann hörte da jemand auf, wurde pensioniert und dann rief er mich an und sagte, kannst du dir vorstellen, ja, es ist eine regelmäßige Arbeit und es ist eine Büroarbeit. Ich weiß nicht, ob du das so gerne machst. Und ich hörte schon so regelmäßige Arbeit. Und dann sagt er, kannst du dir vorstellen, bei uns im Bibelstudieninstitut zu arbeiten? Und habe ich gesagt, ja, ja, das ist die Antwort. Das ist die Antwort Gottes auf meine Gebete nach anderthalb Jahren. Dann hat es noch ein bisschen gedauert und dann habe ich erstmal angefangen bei der Stimme der Hoffnung, damals noch am Elfengrund. Von Montag bis Donnerstag und Donnerstagabend bin ich dann nach Hamburg gefahren, habe da meine Predigerarbeit gemacht, ein Vierteljahr, bis dann mein Nachfolger kam. Ja, und jetzt bin ich schon 19 Jahre bei der Stimme der Hoffnung. Ja, damals noch Internationales Bibelstudieninstitut, jetzt Hope Bibelstudieninstitut, weil wir unter dem Decknamen des Hope Channels oder Hope Bibelstudieninstitut jetzt arbeiten. Und das ist eine Marke, die auf der ganzen Welt immer größer wird. Als ich eine Evangelisation mit Brad Thorpe in Mainz mitgemacht habe, da hatten wir noch 40 oder noch weniger Hope Channel, nee, noch viel weniger, 30, da ging es ja gerade erst los. Und jetzt haben wir 47 Hope Channel und als Brad Thorpe vor 2 Jahren bei uns war, bei der Stimme der Hoffnung, hat er dann gesagt, ja, momentan haben wir 43, Moment, 44. Hope Channel. Da wurde gerade wieder ein neuer Hope Channel eingerichtet. Und so wächst es halt sehr, sehr stark und wir sind froh, dass wir international sind und international arbeiten. Und Fribus Dachboden ist jetzt auf Englisch übersetzt worden, die Reformationssendungen, damit es auch im englischen Fernsehen Hope Channel gesendet werden kann und soll auch auf Spanisch übersetzt werden. Also so wird Fribus Dachboden jetzt auch immer weiter ausgedehnt. Ja, ich könnte euch jetzt noch ganz viel davon erzählen. Ich arbeite sehr gerne im Bibelstudieninstitut, aber vielleicht noch so ein paar kleine Fakten. Ich habe 56 Teilnehmer direkt in Frankfurt. Also das ist sehr viel. Und ich bin froh, dass der Michael Meinka morgen Abend wieder 3 Vorträge anbietet und habe dazu meine ganzen Teilnehmer eingeladen. Auch hier zu euch heute ist zufällig ein Teilnehmer von mir hier. Nicht, denn ich habe 2 eingeladen. Einer hat mir gleich geschrieben, 9.30 Uhr. Am Samstag? Aber die Vorträge um 17 Uhr. Ja, da komme ich. Also ist noch eine kleine Überwindung. Aber ihr habt es auch geschafft. Da hoffe ich, dass auch die anderen das schaffen. Insgesamt habe ich knapp 400 Teilnehmer. Ich bin zuständig für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland. Und es ist immer sehr spannend zu sehen, wenn Karten verteilt werden oder wenn Menschen angesprochen werden, dass dann plötzlich in einer Stadt ganz viele Anmeldungen kommen. Das ist momentan im Saarland so. Im Saarland scheinen viele zu verteilen. Und früher wurde gesagt, auf eine Karte oder 5.000 Karten kommt ein Teilnehmer. Das ist nicht so. Das kann ich bestätigen. Die Zahlen variieren natürlich. In Städten kommen mehr zurück als auf dem Land. Aber es ist schon wichtig, dass das auch verteilt wird. Wir sagen, es wäre am besten, wenn man einen bestimmten Stadtteil nimmt oder ein Gebiet, wo man auch öfter sein kann und das 6-mal hintereinander alle 3 Wochen verteilt. Warum 6-mal hintereinander? Das hat auch die Werbung, sagt es. Also wer in der Werbung tätig ist, der weiß das. Dass wenn man das in den gleichen Briefkasten 6-mal hintereinander macht, dass irgendwann die Leute sagen, ja, okay, dann schreibe ich da mal hin. Und ich hatte eine Teilnehmerin in Hamburg. Vorher hatte ich noch die Hansa-Vereinigung. Aber weil die Gebiete immer größer oder die Teilnehmer immer mehr wurden, wurde dann aufgeteilt. Und da hatte ich eine Teilnehmerin, ein junges Mädchen, 21, sie wohnte schon allein und sie hat diese Karte gekriegt, nimm Jesus. Und da stand, hat sie dann gesagt, nee, kann ich nicht. Der liebt mich sowieso nicht. Sie hat in frühester Jugend, ist sie abgehauen von zu Hause, wurde dann auch von ihren Eltern rausgeschmissen, hat als Kind schon auf der Straße gelebt, hat viel Drogen genommen und auch viel Alkohol getrunken und hat davon im Grunde genommen gelebt. Und sie sagt, Jesus kann mich nicht lieben. 3 Wochen später war das nächste Mal eine Karte in ihrem Briefkasten. Und hat sie gesagt, nee, habe ich mir doch schon Gedanken gemacht. Jesus kann mich nicht lieben. Das geht gar nicht. Und hat die Karte weggeworfen. Beim dritten Mal hat sie gesagt, na gut, ich probier's einfach mal. Und hat dann zu uns geschrieben und dann habe ich sie kontaktiert, habe dann den Studienbrief, den sie haben wollte, statt ins Leben zurückgeschickt. Und dann schrieb sie mir das. Dann hat sie mir geschrieben, also weißt du, schon gleich per Du, weißt du, eigentlich wollte ich da gar nicht mitmachen, weil Jesus mich nicht lieben kann. Weil was ich alles gemacht habe, und dann hat sie mir so einen Blog empfohlen, wo ich mal nachgucken konnte, wo sie ihre Erlebnisse drauf geschrieben hat. Und da war ich dann noch geschockter als das, was sie mir schon so geschrieben hatte. Und da habe ich dann gesagt, gut, dass du diesen Kurs mitmachst. Du wirst Gott jetzt kennenlernen. Und sie hat Gott kennengelernt. Sie hat sich sogar taufen lassen in Hamburg. Sie ist von den Drogen noch nicht ganz runter. Ja, aber sie nimmt schon sehr, sehr wenig. Weil sie sagt, es geht nicht von heute auf morgen. Aber sie ist gläubig und sie gibt jetzt Bibelstunden. Und zwar Bibelstunden den Leuten, die bei ihr im Haus wohnen, die sie gut kennen. Und die sagen, was ist denn mit dir los? Du hast dich so verändert. Und dann sagt sie, ja, das kann ich euch genau sagen, warum. Und dann erzählt sie von dem, was sie in der Bibel gelesen hat, erzählt sie dann weiter. Und so gibt es kleine, neue Missionare. Und es sind viele Teilnehmer, die sagen, ich habe das jetzt begriffen, aber das kann nicht bei mir bleiben. Ich muss das weitersagen. Ich muss das da sagen, wo ich arbeite, im Haus. Jeder muss das jetzt mitkriegen. Und das ist ganz wichtig. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass meine Eltern 1972 Adventisten wurden, was ich vorhin so ein bisschen erwähnt habe. Da hat meine Mutter dann an der Tür eine ältere Dame gesehen und die hatte ihr so ein Heft gegeben. Sie hat dann gesagt, lesen Sie sich das durch, ich komme dann eine Woche wieder und dann sprechen wir darüber. Meine Mutter hat das genommen und zur Seite gelegt. Eine Woche später kam die Dame wieder. Und dann hat sie gesagt, und, haben Sie das Heft gelesen? Oh, was für ein Heft? Ich glaube, ich habe das hier irgendwo. Und dann hat sie das dann gesucht und gefunden, hat sie dann gesagt, ja, ich habe aber nicht drin gelesen. Aber es war ihr so peinlich, dass sie gesagt hat, wenn sie das nächste Mal kommt, dann habe ich da drin gelesen. Und das passierte dann auch. Und nach den 28, es waren ja noch die ganz alten, die Bibel spricht, Studienhefte. Das ist das Spannende, ja. Meine Eltern sind über das Bibelstudieninstitut zur Gemeinde gekommen und ich arbeite jetzt da. Also hätten sich meine Eltern, damals war ich 7, hätten sich meine Eltern und wir uns niemals träumen lassen, dass das mal so weit kommt, ja, dass ich da mal arbeiten werde. Und dann hat sie, die alte Dame, gesagt, so, nächste Woche kommt der Pastor. Und was für meine Mutter dann erschreckend war, dass mein Vater davon ja nichts wusste. Und wenn der Pastor kommt, war in der evangelischen Kirche dann immer schon so, jetzt geht's rund, ja, jetzt kommt der Pastor, jetzt werden so die Gespräche geführt. Und dann musste sie meinem Vater erst mal beibringen, dass der Pastor kommt. Und für meinen Vater war das natürlich ganz neu, weil er wusste nichts von den Bibelstudienbriefen, er wusste nichts von den Gesprächen, hat dann gesagt, ja gut, soll der Pastor mal kommen. Und dann kam der Pastor mit seiner Frau. Und das war für meine Mutter dann sehr gut, dass sie sagte so, ach, da kommt auch eine Frau mit, das ist wunderbar. Dann haben die sich erstmal unterhalten. Und dadurch, dass mein Vater ja ein Auto hatte und wir 4 Kinder waren, aber wir nie Urlaub gemacht haben, hat der Pastor dann erzählt, er hätte einen Wohnwagen und den könnte er uns auch mal leihen, dass wir mal in Urlaub fahren. Der Wohnwagen war 3,50 Meter. Wir waren 6 Personen. Also wer so ein Camper ist, der weiß, das ist schon ja eine Herausforderung. Ja. Und dann sind wir tatsächlich eine Woche dann mit diesem kleinen Wohnwagen auf die Insel Fehmarn gefahren. Erste Mal auf der Insel Fehmarn. Und das war so ein kleiner Schläfer. Da hat meine Mutter dann mit meinem jüngsten Bruder, der war damals 5 oder 4, da geschlafen. Dann meine älteren Brüder, das heißt, ich habe einen Zwillingsbruder und einen älteren Bruder, die schliefen dann auf der großen Liege und ich auf dem Fußboden. Da hatte ich meinen Platz. Fand ich sehr schön. Und das war unser erster Urlaub. Und dann haben meine Eltern auch gesagt, ja, mein Vater hat dann an den Bibelstunden teilgenommen und hat sich dann auch mit taufen lassen. Meine Mutter hat immer gesagt, ich warte so lange, bis mein Mann auch soweit ist. Und als mein Vater soweit war, dann haben sie sich taufen lassen. Und dann kam das, was ich vorhin erzählte in der Lektion, ja, dass dann eben die Arbeitskollegen dann sagten, als mein Vater dann sagt, so, ich arbeite samstags nicht mehr, dann gesagt haben, was? Du arbeitest samstags? Du brauchst das Geld doch. Wir wissen, dass du ein Haus gekauft hast und wir wissen, dass du 4 Kinder hast. Was machst du denn da? Und nein, ich bin jetzt Christ geworden, also Adventist. Und ich ich will jetzt am Sabbat nicht mehr arbeiten. Und dann, was ich schon erzählte, vom 10. hat er nichts gesagt. Dann wären die wahrscheinlich ganz ausgeflippt, die Kollegen. Und dann hat mein Vater ja das so ausgelebt und meine Eltern. Und wir haben das dann erlebt als Siebenjährige das erste Mal in der Adventgemeinde. So Weihnachten nur immer in der Kirche. Und das war schon für uns sehr, sehr, sehr spannend. Eine spannende Zeit, wo wir dann erst abgeholt wurden von der Schule, als meine Eltern im Gottesdienst waren. Und später durften wir dann auch mit. Das musste erst mit der Schulleitung besprochen werden. Ja, damals war ja noch 6 Tage Schule. Das war auch der Grund, warum wir dann auf die Marienhöhe kamen. Ja, das ist heute alles etwas einfacher. Aber im Beruf ist es nicht einfacher, weil immer mehr am Sabbat arbeiten müssen. Ja, immer mehr Firmen stellen auch Leute jetzt ein und dann muss am Sabbat gearbeitet werden. Es wird also immer mehr. Ja, jetzt habe ich schon eine halbe Predigt gehalten. Und da geht es halt bei uns in der Familie und auch generell um Hoffnung. Deswegen habe ich das Lied, was heute Morgen ja instrumental gespielt wurde, stand schon auf meiner Liste, das wollte ich auch jetzt zur Predigt singen, weil es da um die Hoffnung geht. Es geht um Hoffnung. Und über die Hoffnung möchte ich mit euch heute gerne sprechen. Als ich krank wurde, als ich Diabetes bekommen habe, da war meine Hoffnung, dass ich wieder gesund werde. Ich bin nicht gesund geworden. Und das kam ja auch heute in der Lektion so Segen. Ja, was bedeutet Segen? Ist Segen, dass man wieder ganz fit wird und gesund und alles wieder in Ordnung ist? Das ist nicht so passiert bei mir, aber bei meiner Familie. Meine Frau ist ins Krankenhaus eingeliefert worden mit Verdacht auf Blinddarm. Es ist nicht viel gemacht worden im Krankenhaus. Sie dachten, na ja, was der Arzt da schon sagt, der sie eingeliefert hat. Der Blinddarm ist dann aber doch entzündet gewesen, ist geplatzt. Und als der Blinddarm dann geplatzt war, hieß es dann so, oh, jetzt Notoperation. Und als meine Frau dann in den OP geschoben wurde, hieß es dann, wir wissen nicht, ob ihre Frau durchkommt. Unsere Kinder waren damals noch sehr klein. Das war, als wir nach Darmstadt kamen. Und es war keine Zeit, um über irgendetwas anderes nachzudenken, über, dass man Gott die Schuld gibt oder so. Es war nur noch die Möglichkeit, was passiert jetzt mit den Kindern? Jetzt muss ich also mich um die Kinder kümmern, hoffentlich wird meine Frau wieder gesund. So, solche Sachen waren dann halt. Und dann, als die Operation vorbei war und die Ärzte sagten, es ist alles gespült worden, jetzt müssen wir 3 Tage warten. Das waren die längsten 3 Tage, die ich in meinem Leben erlebt habe. Und meine Frau ist gesund geworden, es hat lange gedauert. Aber sie ist wieder glücklich, hat eine sehr, sehr große Narbe, dadurch, dass alles aufgeschnitten wurde. Aber das war für uns schon mal sehr gut. Dann, also es gibt viele Geschichten zu erzählen, wo es um Hoffnung geht. Unsere jüngste Tochter war in Friedensau, wir waren beim G-Camp. Und als unsere Tochter mit meinen Schwiegereltern dorthin gefahren ist, hat sie unterwegs nichts getrunken, es war sehr heiß. Und dann musste sie auf die Toilette und dann rief sie noch so, Oma, ich kann irgendwie nichts mehr sehen. Und dann wollte sie noch was sagen, dann konnte sie auch nichts mehr sprechen, ist dann umgekippt. Und wer schon mal in Friedensau war, weiß, dass man telefonisch da sehr schwer rauskommt. Dann mein Schwiegervater ist dann halt mit dem Handy, hat dann geguckt, wo ist hier mal eine Verbindung. Und dann kam ein Notarztwagen und da drin war, und das sind eben keine Zufälle, da drin saß ein Kinderarzt. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass in einem Notarztwagen ein Kinderarzt ist. Und der hat sie sofort dann aufgenommen und dann ist sie auch in einem Krankenhaus ins Koma gefallen. Und keiner wusste, ob sie das überleben wird. Wieder so eine Sache. Und als dann, unsere Tochter war 14 Stunden im Koma und meine Frau als Krankenschwester weiß, was das bedeutet. Ja, die ihr medizinisch bewandert seid, wisst das. Es können gravierende Störungen sein im Gehirn. Und als sie wieder aufgewacht ist, nach 14 Stunden, hat sie uns erkannt. Dann wurden auch so Fragen gestellt. Der Opa gefragt, wer bin ich denn? Ach Opa, du bist doch mein Opa. Aber es stellte sich schnell heraus, dass die ganzen mathematischen Sachen alle weg waren. Sie war damals in der 3. Klasse, das heißt, sie musste alles neu lernen. Sie ist sehr intelligent, sie hat also vieles übersprungen. Ja, und hat auch, wenn sie etwas erklären sollte, hat sie das nicht gewusst, sie hat das Wort nicht gewusst, hat es aber so genau erklärt, dass die Psychologin erst später herausgefunden hat, dass sie das Wort einfach nicht wusste. Sie hat viel aufholen müssen dann in den Jahren. Jetzt ist sie 22, studiert, hat Abitur gemacht, studiert. Also das war auch ein Wunder. Ja, und wo wir schon dabei sind, unsere älteste Tochter ist auf dem Flug von Amerika. Ihr ahnt es schon. Nach Deutschland hat sie furchtbare Bauchschmerzen bekommen, hatte auch einen Blinddarmdurchbruch im Flugzeug. Ist dann halt nach Hause gekommen und Meine Frau wollte dann nicht länger warten. Wir sind ins Krankenhaus gefahren und da haben die Ärzte sofort operiert, haben aber gesehen, dass schon eine ziemlich weitreichende Blutvergiftung dabei war. Das fehlte bei meiner Frau noch. Das hatte sie zum Glück nicht, aber sie hatte eben eine Blutvergiftung und da ging es dann um Stunden und dann noch um Minuten. Und als sie dann in der Schleuse war zum OP, hat dann der Arzt genau dasselbe gesagt, was der Arzt vor einigen Jahren vorher zu mir gesagt hat: Verabschieden Sie sich von Ihrer Tochter. Sie wissen nicht, ob Sie sie wiedersehen. Das war schon sehr hart und das geht mir heute immer noch so, wenn ich das erzähle. Die Operation hat lange gedauert, weil auch wieder 4 Quadranten-Peritonitis, also alles war ja ziemlich verteilt im Bauchraum. Und sie hat lange im Krankenhaus in der Intensivstation liegen müssen, aber meine Frau war dabei, sie durfte dann dabei sein. Und sie ist auch wieder gesund, Kinder erholen sich ja relativ schnell wieder, nach 14 Tagen konnte sie sogar schon wieder zur Schule gehen. Und das sind so Erfahrungen, die bleiben so ganz tief drin. Das sind so Erfahrungen, da braucht man gar keine Geschichten mehr zu erzählen, das sind Geschichten aus dem Leben. Und das sind Erfahrungen, wo wir manchmal sagen können, oh lieber Gott, es hätte nicht sein müssen. Man muss sowas nicht erleben. Ja, ist also nicht notwendig. Aber wenn man sowas erlebt, dass wir dann deine schützende Hand, diese tragende Hand erleben, das ist etwas ganz Besonderes. Eigentlich wollte ich euch von einem Mann erzählen, der in eine Gletscherspalte gestürzt ist und der 6 Tage in dieser Gletscherspalte gesessen hat. Er ist abgestürzt, er ist über einen Gletscher gelaufen in Österreich, war 70 Jahre alt und er kannte sich aus in den Bergen. Er ist aber alleine gewandert. Und in der Hütte, wo er vorher war, die Wanderer wissen das, in der Hütte, wo er vorher war, da hat er sich abgemeldet, aber nicht geschrieben, wohin er geht. Und die Hüttenwirte untereinander rufen sich abends immer an, ist er angekommen? Und hier war das nicht der Fall. Dieser Mann hatte 2 Söhne und hat sein Handy ausgeschaltet für eine Woche, weil er sagte, wenn ich in den Bergen bin, möchte ich nicht erreicht werden. Am 2. Tag ging er über den Gletscher und ist abgestürzt in einer Gletscherspalte, so schmal, 20 Meter, und ist dann auf einem Pendant von 2x2 Metern, unten ging es ein bisschen breiter, ist er dann gelandet, hat sich die Hüfte gebrochen und viele Abschürfungen gehabt. Aber er hat ja seinen Rucksack dabei und dann hat dieser Mann sich mit dieser Rettungsdecke eingekauert und hat sich hingekauert und mal ein bisschen gestanden, so was eben die Hüfte nun hergab, was er machen konnte so mit den Schmerzen, und hat gerufen. Und wenn man weiß, auf so einem Gletscher, ja, da geht nicht jeden Tag 20 Gruppen spazieren, sondern dann kommt mal eine Gruppe. Ja, und da kam eben 6 Tage keine Gruppe. Und er hat tagsüber geschrien, gerufen und nachts hat er sich dann halt hingekauert. Er hatte Kekse dabei und es vermisste ihn ja niemand, weil er sein Handy ausgeschaltet hatte und hatte es auch gar nicht mit. Und dann nach 6 Tagen, das muss man sich mal vorstellen, nach 6 Tagen, man weiß ja nicht, ob er überhaupt gefunden wird, nach 6 Tagen rufen kam eine deutsche Reisegruppe über den Gletscher und die haben das gehört. Die konnten ihn aber nicht finden, weil diese Gletscherspalten ja zum Teil dann wirklich nur so schmal sind, dass man nichts sehen kann. Und dann hat die Bergwacht mit dem Hubschrauber das dann abgesucht, mit einer Wärmebildkamera, und hat ihn gefunden und hat ihn dann gerettet. Und dann haben die Leute gefragt, was hat sie am Leben erhalten? Das war ja nun was ganz Besonderes, ja? Was hat sie am Leben erhalten? Hat der Mann gesagt, ich wollte meine beiden Söhne wiedersehen und ich glaube an Gott. Und dieser Glaube an Gott, das hat ihn am Leben erhalten. Und das ist auch das, was uns als Familie am Leben erhält, so dieser Glaube. Dieser Glaube durchzuhalten. Und dann ist die Frage, zu welcher Gruppe gehören wir? Gehören wir zu den Optimisten? Wie dieser 70-Jährige, die sagen, ja, Gott hat mir schon so oft geholfen und deswegen ist es so wichtig. Ich habe ein Buch, da stehen alle meine Glaubenserfahrungen drin. Das habe ich mal eine Zeit lang ganz intensiv gemacht, jetzt nicht mehr so ganz so stark, weil vieles hier oben drin ist. Viele ganz besondere Erfahrungen. Und ich kann euch nur motivieren, eure Erfahrungen aufzuschreiben. Man braucht sie, wenn es einem schlecht geht. Ja, also das kann ich so sagen, weil man erinnert sich nicht unbedingt immer daran, aber wenn man es liest, dann weiß man, ja, das war damals und das war vor kurzem. So ein Buch, wo man einfach aufschreibt, was man für Glaubenserfahrungen gemacht hat. Und manche Gebete, die stehen da immer noch drin, die sind immer noch nicht erfüllt, die stehen da noch drin. Da ist noch kein Datum oder noch nichts drin, was erfüllt werden wird. Vielleicht wird es auch nie erfüllt, erst im Himmel. Aber ich als Optimist sage, ich halte durch. Ich schaffe das. Und als ich vor 4 Jahren dann mein rechtes Augenlicht verloren habe, Da habe ich auch gesagt, ich war in 4 Unikliniken. Keiner hat herausgefunden, was es ist. Es wurde immer schwächer und schwächer und schwächer. Und erst in Mainz, dann in Heidelberg, dann in Tübingen und zum Schluss in Frankfurt. Und die Frankfurter haben es herausgefunden. Ja, also ein großes Lob auf die Uniklinik in Frankfurt, die Augenklinik. Die haben nämlich gesagt, wir haben jetzt alles durch untersucht. Kann es sein, dass Sie mal einen Zeckenbiss hatten? Ja, ich gesagt, ja, den hatte ich. Aber in Norddeutschland, also nicht hier in den gefährlichen Gebieten, sondern in Norddeutschland. Und dann hat er gesagt, ja, das ist egal, wo das ist. Es kann Sie auch so treffen. Und die Zecke habe ich auch rausgenommen, war dann noch beim Arzt. Und der hat gesagt, kein roter Ring. Ah, das ist nichts, brauchen wir nicht spritzen. Ja, nach einem halben Jahr, da dachte ich nicht mehr an die Zecke. Da wurde das Auge immer schlechter. Man nennt das Pigmentepithelitis. Das heißt, auf der Netzhaut ziehen sich die, ja, Epithele da zusammen, die Pigmente. Und dadurch kann ich halt mit dem Auge nur noch 10% sehen. Es wurde halt immer schlechter. Und jetzt ist es zum Stillstand gekommen durch eben eine Cortisontherapie. Vierteljahr, jeden Tag Cortison. Jetzt ist das stehen geblieben. Man hätte, wenn man früher eingegriffen hätte, wäre es nicht so weit gekommen. Aber es ist nun mal so. Und als Pessimist würde ich jetzt sagen, oh, hätte ich mal damals. Und warum ist das nicht? Warum hat Gott da nichts gemacht und so? Das könnte man ja auch sagen. Und ich sage als Optimist, danke lieber Gott, dass es nur das rechte Auge ist. Also es kommt auch auf den Blickwinkel drauf an. Und darum habe ich einen Bibeltext ausgesucht. Das ist Römer 12, Vers 12. Den möchte ich mit euch lesen. Eigentlich wäre der Gottesdienst jetzt schon zu Ende, von der Zeit her. Aber den Text und eine biblische Geschichte dazu. Ich hoffe, ihr haltet noch ein bisschen durch. Achso, du hast auch schon überzogen. Dann habe ich jetzt den Freibrief zum Überziehen. Also keine Angst, auf der Marienhöhe gehen oft die Predigten bis um 12:30. Das wird heute nicht hier so sein. Römer 12, Vers 12. Der ist bei mir fett gedruckt in meiner Bibel. Und da stehen 3 Punkte. Da steht, seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Das sind so 3 Punkte, die hier erwähnt werden. Und fröhlich in Hoffnung, das Wort hopen, das altdeutsche Wort hopen für Hoffnung, kommt ja, oder davon haben wir auch das Wort hüpfen. Ja, ihr, die ihr Kinder habt, oder die ihr Kinder mal wart, oder Enkel habt, ihr wisst, wenn fröhliche Musik kommt, wenn Kinder sich freuen, dann hüpfen die, dann springen die. Ich habe auf der Marienhöhe die Kindergruppe der 5- bis 7-Jährigen. Wenn ich mal auf der Marienhöhe bin und nicht predige, bin ich immer in dieser Gruppe. Und wenn wir da Lieder singen, wir haben jetzt ein neues Lied, da geht es um das Hüpfen und so, dann springen die Kinder. Dann kann man das nicht nur singen. Wir als Erwachsene singen das ja nur. Wir würden jetzt nicht aufstehen und springen. Aber die Kinder stehen sofort auf und springen. Na, und das finde ich sehr gut. Da ist noch dieses Gefühl da, die dürfen noch. Wir würden es ja auch gerne. Manche von uns können schon nicht mehr hüpfen. Aber wir würden es uns auch nicht trauen. Ja, aber diese Freude, dieses Fröhlichsein, das ist hier dieses fröhlichen Hoffnung. Ich habe ein Ziel, ich habe eine Hoffnung. Wie dieser Mann in der Gletscherspalte. Ich habe ein Ziel, ich halte durch. Oder bei uns, bei unseren Krankheiten. Auch wenn es nicht besser wird, wenn es vielleicht noch schlimmer wird. Aber ich halte durch. Ich halte durch, weil Gott mir auch die Kraft dazu gibt. Und die Kraft durchzuhalten, die ist ganz wichtig. Fröhlich in Hoffnung zu sein. Weil ich eine Hoffnung habe, deswegen bin ich fröhlich. Aber das ist keine aufgezwungene Fröhlichkeit. So wie diese spontane, so, sei jetzt fröhlich. Das geht nicht. Ich kann nicht auf Knopfdruck fröhlich sein. Sondern das ist eine Einstellung. Ich bin fröhlich, weil ich eine Hoffnung habe. Fröhlich in Hoffnung. Weil wenn ich diese Hoffnung habe und wir haben diese Hoffnung, dass Jesus wiederkommt. Und wenn ich dann Teilnehmern das schreibe und sie schreiben zurück, wie soll das denn gehen? Wie soll denn Jesus wiederkommen? Ja, dass er in den Himmel gefahren ist, aber die Toten sind doch schon bei ihm im Himmel und die gucken doch auf uns herab. Dann sage ich dann immer so, na, lesen Sie mal genau nach. Die sind auch tot. Was? Die Toten sind tot? Na ja, sag doch schon der Name. Ja. Ja, aber wieso sind die dann nicht im Himmel? Ja, die kommen mit uns allen dann. Wenn Jesus wiederkommt, dann kommen wir alle in den Himmel. Und diese Vorstellung, dass jemand im Himmel ist und zusehen muss, wie der vielleicht sein Kind einen Unfall hat oder sowas, ist ja noch viel schlimmer. Ja, als dass der Tote tot ist und dann mit den Kindern bei der Auferstehung dann mit dabei sein wird. Das ist doch Hoffnung. Und dann dieses perfekte Leben. Wir haben alle irgendwelche Krankheiten. Die Brille gehört ja schon zum Standard bei uns, ja. Die meisten haben eine Brille. Oder Kontaktlinsen. Aber was es noch so alles gibt. Ja, du kennst dich da ja besonders gut aus, was es noch für viele Möglichkeiten gibt. Ich habe jetzt eine Insulinpumpe. bin also sehr froh, dass ich die habe. Ich habe einen Scanner, ja, wo ich genau immer gucken kann, was habe ich gerade für einen Wert. Ich muss nicht mehr pieken. Es gibt schon so viele technische Möglichkeiten. Aber es ersetzt das nie, dass man wieder ganz gesund wird. Deswegen, die ihr noch gesund seid, seid fröhlich und genießt das. Kann ich nur empfehlen. Und dann kommt eben der zweite Teil, geduldig in Trübsal. Dieses geduldig, durchhalten, harren. Hier war die Trübsal gemeint der Verfolgung. Denn das war ja gerade in der Apostelgeschichte, lesen wir das, von dieser Verfolgung der Christen. Das ging ja schon mit Paulus los. Ja, der Saulus, wie er ja vorher hieß, hat ja die Christen verfolgt. Und ziemlich brutal, wenn man das mal so nachliest. Und dann plötzlich vor Damaskus kriegt er dann dieses Licht und dann hört er, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und er fragt ja dann, ja, wer bist du denn? Und dann sagt Jesus, ich bin Jesus Christus, den du verfolgst. Und dann hat er 3 Tage gebraucht, war blind und hat 3 Tage gebraucht, um das zu verstehen. Und am dritten Tag, dann hat er ja Besuch bekommen von jemandem, der da nicht unbedingt hin wollte, der sagt, das bestimmt könnte ein Trick sein. Wenn ich da jetzt hingehe zu dem Saulus und der nimmt mich dann gleich gefangen, dann sind die anderen auch dran. Aber Gott hat ihm das so direkt gesagt, geh dahin. Sag dem Paulus, das, dem Paulus, ja, dem Saulus damals noch, leg die Hand auf die Schulter und sag ihm, mein lieber Bruder Saul. Und dann hat er sich taufen lassen und dann war er dran. Dann war er plötzlich Christ und dann musste er runtergelassen werden, außerhalb von der Stadtmauer, runtergelassen werden, weil das Tor dann schon zu war und weil es viel zu gefährlich für ihn war, denn seine Leute, die er mitgebracht hat, waren ja die Christenverfolger ebenso wie er. Und sie hätten sich dann sehr schnell auch an Saulus vergreifen können, als sie das dann mitgekriegt haben, dass der auch Christ wurde, was sie erst nicht begriffen haben. Und dann musste Saulus fliehen. Und das ganze Leben von Paulus dann ist sehr spannend. Wir haben übrigens einen Studienbrief, ja, unterwegs mit Paulus, mit Filmen dazu. Sehr spannend. Ich sage immer, nicht nur Nicht-Adventisten können die Bibelstudienbriefe studieren, sondern auch Adventisten. Und nach meiner letzten Predigt kam gleich einer auf mich zu und sagte dann, ich bin Adventist, du hast das gesagt, ich will den im Kurs haben. Also ist kein Problem, mache ich gerne. Denn das ist auch sehr schön, mal auch über manche Kurse nachzudenken. Den Römerbrief zum Beispiel. Ja, dann unterwegs mit Paulus. Jetzt ganz neu haben wir den Offenbarungskurs Arnion. Das ist unser ganz neuer Kurs jetzt. Ja, wo die Filme von Arnion jetzt auch als Bibelstudienkurs da sind. Dann haben wir über Reformatoren, die Reformatoren, Ad Fontes, auch ein Reformationskurs, auch ein Kurs, den wir ganz neu anbieten. Ja, geduldig in Trübsal, da waren wir stehen geblieben. Und dieses Wort Trübsal wird im Griechischen ausgedrückt mit Tlipsis, Druck haben. Tlipsis heißt Druck haben, diese Trübsal. Und Druck haben kann eben auch in anderen Gebieten sein. Druck haben bei der Arbeit, Druck haben in der Schule, Druck haben beim Studium. Druck haben, egal wo wir sind. Dieses Druck haben. Und da heißt es geduldig ausharren in Tlipsis. In dieser bedrückenden Zeit. Dieser Zeit, die schwer ist. Wo wir manchmal versuchen durchzukommen, aber so sagen, oh, ob das wirklich noch so geht. Also fröhlich in Hoffnung, Grundstimmung, Fröhlichkeit durch den Glauben. Geduldig in Trübsal und beharrlich im Gebet. Dieses beharrlich heißt durchhalten, festhalten. Nicht loslassen. Ich bin ja auch schon mal Berg gestiegen. Nicht ganz so hohe Berge, sondern noch am Anfang. Und wenn man als Bergsteiger an der Wand hängt, dann hat man sein Seil. Man ist ja noch eingeklinkt. Und jetzt könnte man sagen als Bergsteiger, okay, ich klinke mich mal aus, lass das Seil los und lass mich mal so richtig schön fallen. Und dann, wenn ich wieder will, dann greife ich das Seil wieder. Also es hat noch niemand ausprobiert. Jedenfalls die, die es ausprobiert haben, die sind abgestürzt, weil man wird so schnell, man kann nicht wieder das festhalten. Es gibt eine Geschichte, ich weiß nicht, ob das jetzt im Dialog war oder auf jeden Fall eine adventistische Zeitschrift, da wurde von 2 Mädchen berichtet, die auch den Berg hochgeklettert sind und dann wieder, als sie runtergingen, ist die eine abgerutscht. Und sie ist gefallen und hat plötzlich gemerkt von hinten, dass jemand drückte, wieder gegen den Felsen. Dann hat sie sich wieder am Felsen festhalten können. Dann hat sie sich umgeguckt, da war aber niemand. So eine Erfahrung. Dann hat sie gemerkt, oh, die Freundin war noch da oben, die anderen waren da unten, da ist aber niemand gewesen, der sie hätte andrücken können. Und da schreibt sie dann in diesem Bericht, ich bin mir ganz sicher, das war Gott, der mich wieder dran gedrückt hat. Also nicht loslassen, denn wenn wir das Seil loslassen, stürzen wir. Und das ist auch hiermit gemeint, dieses Festhalten am Glauben, auch wenn es ganz schwer ist. Wenn wir so krank sind, dass wir sagen, jetzt geht gar nichts mehr. Dieses Festhalten weiterhin, auch wenn ich dann sterbe, wie die Schwester, von der ihr erzählt habt, ja, die jetzt im Sterben liegt, dann ist das auch eine Erlösung. Aber dass dieses Festhalten trotzdem, diese Hoffnung haben, dass Gott auch da bei mir ist, dass ich auch sterben kann. Viele Menschen können nicht sterben, weil sie noch so viele Sachen erledigen müssen, weil sie noch so viele offene Fragen haben oder noch offene Türen, wo noch was geklärt werden muss. Das ist auch dieses Festhalten, Klären, Hoffnung haben. Das sind diese drei Dinge. Und es gibt eine Geschichte in der Bibel, die das ganz deutlich zeigt. Diese Geschichte kennt ihr, die ist in Apostelgeschichte 12. Ich will sie nur ganz kurz anreißen. Apostelgeschichte 12, jetzt waren wir in Römer 12, jetzt gehen wir in die Apostelgeschichte 12. Das ist die Geschichte von Petrus im Gefängnis. Eine Geschichte, die mir zeigt, wie wichtig es ist, Gott zu vertrauen. Und es geht hier um das direkte Vertrauen. Da ist der Herodes, der jetzt den Jakobus getötet hatte. Jakobus ist übrigens der Gemeindeleiter von Jerusalem gewesen. Wer ist bei euch denn Gemeindeleiter? Du alleine oder ihr beiden? Oh, perfekt. Um die Geschichte zu illustrieren. Die Gemeinde Jerusalem hatte nämlich auch zwei Gemeindeleiter, den Jakobus und den Petrus. Und den Jakobus haben sie umgebracht. Und jetzt war Petrus dran. Was würdet ihr als Gemeinde machen? Beten. Ja, das ist das Beste, was man machen kann. Beten, wenn nichts mehr möglich ist. Einer ist schon tot, der andere ist jetzt im Gefängnis. Ja, Gott hat da auch nicht gesagt, der Jakobus, den verschone ich jetzt. Nein, er ist gestorben und jetzt ist Petrus auch noch dran. Und dann steht halt hier im Apostelgeschichte 12, Vers 5 oder Vers 4 noch. Als er nun ergriffen wurde, warf man ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn, jetzt kommt eine Rechenaufgabe, 4 Soldaten zu 4 Wachen, ihn zu bewachen. Denn er sollte nach dem Fest vor das Volk gestellt werden. Wie viele Soldaten haben auf ihn aufgepasst? 16. Oh, sehr gut. Manche Gemeinden muss ich erst warten, bis das ausgerechnet ist. 16 Soldaten passen auf einen Mann auf und der war ganz hinten im Gefängnis. Und der war noch angekettet an 2 Leute. Also 16 Soldaten für einen Mann. Die hatten also schon Angst vor ihm gehabt. Und in Vers 5 heißt es, er wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören zu Gott. Die Gemeinde macht das, was ihr gerade gesagt habt. Die kam an dem Abend zusammen. Die wurden zusammengetrommelt und haben gesagt, wir beten. Wir beten für Petrus. Wir wissen nicht, was Gott vorhat, aber wir wissen, dass wir jetzt für Petrus da sein müssen. Wir halten zusammen als Gemeinde. Gemeinde als Familie. Und die sind von überall hergekommen aus der ganzen Stadt und haben gebetet. Und in Vers 6, und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen 2 Soldaten mit 2 Ketten gefesselt und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Warum konnte Petrus schlafen? Es gibt 2 Möglichkeiten. Erstens, Petrus hat gesagt, hier komme ich sowieso nie mehr raus. Warum mache ich mich hier noch verrückt? Dann schlafe ich eben. Wäre eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, dass er sagt, Gott hat mich so oft beschützt. Gott war so oft bei mir. Ich vertraue ihm. Und deswegen konnte er ruhig einschlafen. Das ist dieser Petrus, der schon so viel erlebt hatte. Es war nämlich Petrus, der dem einen Soldaten das Ohr abgeschlagen hatte. Das war Petrus. Petrus war derjenige, der gesagt hat, Jesus, wenn du gekreuzigt werden bist, da komme ich mit, das mache ich auch. Ich will bei dir sein. Und er hat das auch gesagt, das widerfahre dir nur nicht, dass du jetzt hier getötet wirst. Und jetzt ist Petrus ein anderer Mensch. Petrus ist ruhig geworden. Petrus ist besonnen, er hat so viel erlebt. Und das ist dieser Petrus, der einen Text, den ich jetzt noch mit euch lesen möchte, den ihr bestimmt alle auswendig kennt, das ist 1. Petrus 5, Vers 7. Das steht, 1. Petrus 5, Vers 7, alle eure Sorge, also wirklich alle, da steht also wirklich das Wort alle, die Kleinen und die Großen, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und das ist dieser Text, den der Petrus, den er ja selber geschrieben hat, hier jetzt bewahrheitet. Er gibt die Sorgen ab. Ich habe hier mal meine Sorgen mitgebracht. Ja, das sind, ja, kann ich euch schnell zeigen. Das sind die Kinder, die Sorgen machen. Das sind unsere Krankheiten, ja, die uns Sorgen machen. Dann sind das ja hier unsere Kinder, ja, manchmal auch unsere Haustiere. Ja, das kann auch passieren. Was habe ich hier noch? Ja, und manchmal auch große Geschenke, die uns Sorgen machen, wenn ich im 10. Stock wohne und der Fahrstuhl ist kaputt und ich möchte mein Sofa nach oben bringen. Ja, da ist natürlich... Und jetzt? Jetzt packe ich diese ganzen Sorgen hier wieder rein und sage, alle eure Sorge, steht ihr da, alles, also alles wieder rein? Alle eure Sorge, legt sie einfach hin und sagt Gott, macht das schon. Steht das da? Nee. Da steht, werft. Das ist was ganz Aktives. Das ist so richtig, diese Sorgen loslassen, sodass ich sie nicht mehr bei mir habe. In einem Lied heißt es, Gott nimmt mir meine Sorgen und tut sie ins äußerste Meer, da wo keiner rankommt. Und meine Sünde auch, alles ins äußerste Meer. Da kommt keiner mehr ran und das Angeln verboten. So, und jetzt sagt er, alle eure Sorge werft auf ihn. Und das machen wir jetzt mal. Und wir denken, das steht doch da, wieso geht das nicht? Na, probieren wir es nochmal. Aber es geht nicht. Was mache ich denn falsch? Genau, ich halte fest. Weil wenn ich nämlich meine Sorgen loslasse, dann kümmert sich vielleicht keiner mehr um mich. Wenn ich keine Sorgen mehr habe, dann sagt keiner mehr, oh, das tut mir aber leid bei dir. Das muss man mal bedenken. Ja? Okay, aber jetzt steht ja hier, die sind so dringend, die Sorgen. Ich versuche es jetzt nochmal. Es geht immer noch nicht. Huch, jetzt bin ich schon im Pult mit. Und ich denke so, jetzt muss doch noch was passieren. Das steht doch da. Soll ich es mal machen? Ah, mache ich's. Okay, ich mach's mal. Und was passiert? Die Sorgen sind weg, ich werde leichter. Ja, manchmal werde ich sogar größer. Ich sage, danke, lieber Gott. Und ich lasse sie auch da. Ich nehme natürlich den Rucksack halt wieder mit. Aber die Sorgen sollten wir auch da lassen. Und das können alle Sorgen sein. Ja, das sind Sorgen, die mein Vater damals hatte. Wie kommen wir bloß zur Gemeinde? Der Tank ist leer. Und wir sind hingekommen. Und da hat jemand dann plötzlich einen 10-Euro-Schein gezückt und hat gesagt, D-Mark noch, hier fürs Tanken. Weil wir haben immer eine Familie mitgenommen. Wir hatten einen VW-Bus und dann waren wir dann 12 in dem VW-Bus. Es waren nur 9 Sitzer, damals war das noch alles möglich. Heute muss ja jeder seinen Gurt haben, was ja auch sehr, sehr wichtig ist. Und dieses, alle eure Sorge werft auf ihn, das ist das, was Petrus jetzt im Gefängnis gemacht hat. Wir sind jetzt wieder im Gefängnis. Und in Vers 7 steht dann, und siehe, der Engel des Herrn kam herein und Licht leuchtete in dem Raum. Und dann denkt man doch, wenn jetzt Licht an ist, da wird man doch sofort wach. Niemand ist wach geworden. Dann heißt es weiter, und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sagte, steh schnell auf. Und wahrscheinlich musste er ihn sogar noch ein bisschen rütteln, ja, denn Petrus war müde. Der hat sich wirklich zur Ruhe gelegt, weil er vertraut hat, Gott macht das schon. Und dann stößt ihm nochmal in die Seite und nochmal in die Seite und nochmal in die Seite und dann wird er langsam wach. Und was ist das Nächste, was passiert? Die Ketten fallen von seinen Händen. Und das ist laut auf diesen Steinboden, wenn Ketten auf Steinboden fällt. Und dann denkt man so, jetzt werden die anderen wach. Aber nein, alle schlafen. Und Petrus ist ja auch noch schlaftrunken. Die schlafen weiter. Und der Engel sagt, gürte dich. Also zieh deinen Mantel über. Zieh deine Schuhe an. Und dann sagt er, wirf deinen Mantel um und folge mir. Also Gott kümmert sich auch um Kleinigkeiten. Er hätte auch sagen können, jetzt aber los, komm, schnell raus hier. Nein, er sagt, erst noch anziehen, Gesundheit, und erst noch dieses und jenes, und dann komm mit. Und dann kommt er mit, und er geht hinaus, und er wusste nicht, dass es ihm wahrhaftig geschieht, sondern er dachte an eine Erscheinung. Der denkt also, ich träume das. Ist schöner Traum, aber ich träume das. Und dann heißt es, sie gehen durch die erste und zweite Wache und zum eisernen Tor. Also jetzt sind schon mal 12 Soldaten hinter ihm. Jetzt kommt noch das letzte Tor mit den 4 Soldaten. Und das geht von alleine auf. Und er geht raus auf den Platz. Und der Engel geht mit ihm noch die nächste Straße. Und dann ist er weg. Und da wird Petrus erst klar, das war ein Engel. Ich bin draußen. Hier ist es noch kälter als da drin. Ich bin draußen. Nachts ist es kühl in Jerusalem. Und dann hat er gedacht, na jetzt gehe ich erstmal nach Hause, dusche mich und schläge mich erstmal hin. Nein. Was macht Petrus? Petrus sagt, ich weiß ganz genau, ich kenne meine Gemeinde. Ich weiß, dass meine Gemeinde für mich da ist. Die beten für mich, da bin ich mir ganz sicher. Wusste er ja nicht. Und er geht in das Haus, wo sie für ihn beten. Das war für ihn ganz wichtig. Und dann klopft er an die Tür. Und die drin, das ist jetzt ganz spannend. Meistens hören wir da nämlich auf zu lesen, aber jetzt kommt noch ein spannenderer Nachsatz. Und dann bin ich auch fertig, dass es nicht 12:30 wird. Da wird die Rode geschickt. Und die Rode wird geschickt, weil sie vielleicht drin noch Angst hatten. Jetzt kommen die Soldaten und holen uns. Wir haben noch einen Hinterausgang. Also gucken wir erstmal, was vorne passiert. Und die Rode kommt und macht dieses Schiebefenster auf und guckt raus. Und dann hört sie den Petrus. Und sie sagt, der Petrus ist da! Der Petrus ist da! Wir haben doch für Petrus gebetet. Und sie rennt wieder rein in den Saal und sagt, der Petrus ist da! Und was sagt die Gemeinde? Ja, wunderbar! Komm, wir feiern jetzt! Petrus ist da! Gott hat unser Gebet erhört! Machen Sie das? Leider nicht. Hättet ihr das gemacht? Na, ihr habt eine Glastür, ihr hättet das sofort gesehen, ja? Ja, sie sagen also, du spinnst, direkt übersetzt. Du bist von Sinnen, steht hier. Also das kann gar nicht Petrus sein. Aber wofür beten sie denn dann? Glauben wir an das, was wir beten? Glauben wir, dass das passiert? Oder sagen wir das nur so? Und dann heißt es, sie besteht darauf, dass es Petrus ist. Und dann heißt es in Vers 15, da sprachen sie, es ist sein Engel. Also Petrus ist es nicht, auf keinen Fall. Aber es ist sein Engel könnte es ja sein. Ja, jetzt sagen sie, du spinnst, das kann gar nicht sein. Na ja, jetzt sind sie schon mal zum Engel gekommen. Aber dass es Petrus selbst ist, daran glauben sie nicht. Warum denn nicht? Sie haben doch dafür gebetet, die ganze Nacht. War das zu schnell? Oder denken wir manchmal, ja, wir beten, weil man das so tut. Aber ob sie das wirklich erfüllt? Naja, ich weiß nicht. So unwahrscheinlich. Und Petrus klopft weiter an die Tür und klopft und klopft und klopft und dann wird er endlich reingelassen und dann heißt es hier, entsetzen sie sich. Das heißt, dann sind sie vollkommen überrascht. Das ist ja Petrus. Und manchmal sind das die Sachen, die wir erleben, die so ganz plötzlich kommen, wo wir gar nicht mit rechnen, wo wir denken, das kann doch gar nicht sein. Letzte Geschichte. Meine Eltern verkaufen gerade ihr Haus und sie wollten das in die Zeitung setzen. Und dann sagte dann der Immobilienmakler, sagte dann so, ach, wissen Sie was, warten Sie mal bis zum Frühjahr, da verkauft sich ein Haus besser. Und da haben meine Eltern gesagt, na gut, Sie sind jetzt in eine kleine Wohnung in einem Altenheim, alten Residenz. Das ist ein schwerer Gang gewesen, 55 Jahre in einem Reihenhaus zu wohnen und dann plötzlich in eine Zwei-Zimmer-Wohnung zu gehen, das ist sehr schwer, Sie knapsen noch dran. Und Sie sprechen darüber gerade mit einer Putzfrau und die Putzfrau sagt, Sie verkaufen ein Haus? Hier in unserem Ort? Wie teuer soll das sein? Mein Sohn sucht gerade nach einem Haus. Und dann hat mein Vater den Preis genannt. Sag ich ihm. Am Abend klingelt's bei ihm gleich, war der Sohn schon da. Wie sieht das aus mit dem Haus? Können wir uns das angucken? Dann war er schon ums Haus rumgelaufen, hat sich das schon mal angeguckt von außen, jetzt wollte er es von innen sehen. Und dann hat er gesagt, ja, das möchte ich haben. Als er so drinnen war, gesagt, ja, das mache ich so und das baue ich so um und so. Und der Preis, ich zahle den Preis, den Sie wollen. Und meine Eltern waren ganz überrascht. Ja, wir haben für das Haus, für den Verkauf des Hauses gebetet, aber so schnell? Und das kann manchmal ganz, ganz schnell gehen. Ja, ein Tag nach dem Gebet ist das Haus verkauft. Und das ist nicht so mal eben, so ein Haus zu verkaufen. Wer schon mal ein Haus verkauft hat, weiß, was da alles dranhängt. Natürlich kommt dann noch ein Notar und Grundbucheinträge und sowas alles. Aber dieser Verkauf, das ging so schnell, ohne Makler. Ja, oft dauert es manchmal Monate, bis so ein Haus verkauft wird. Auch das ist eine Gebetserfahrung. Das sind alles Sachen, wo ich sage, seid fröhlich in Hoffnung. Beharrlich, haltet aus, ja. Und seid standhaft in Trübsal und beharrlich im Gebet. Diese drei Schritte, lasst ihr uns nie vergessen. Denn das ist das, was Gott uns sagt. Bleibt dran, ich bin da. Und bald bin ich da, ich komme wieder. Amen. Ich möchte noch mit euch beten. Allmächtiger Gott, unser Vater im Himmel, Jesus Christus, hab du ganz herzlichen Dank für diese Botschaft heute Morgen, dass du da bist, dass du hilfst, dass du eingreifst, dass du uns auch durchhalten lässt. Danke für diese Hoffnung und dass wir fröhlich sein können in dieser Hoffnung, weil wir wissen, dass du unser Gott bist, dass wir nie alleine sind, dass du uns auch in schweren Zeiten begleitest. Und Herr, auch wenn du uns nicht gesund machst. Du hilfst uns aber, in unserer Krankheit zu leben. Und wir wissen, dass du bald wiederkommst. Und Herr, auf dich warten wir. Danke, dass wir in dieser Trübsalzeit, in dieser Zeit, wo es uns schwer wird, wo es uns schwer geht, dass du da bist und dass du uns auch dadurch führst. Und dass wir im Gebet mit dir alles besprechen dürfen, wirklich alles. Und dass wir unsere Sorgen zu dir werfen können, weil du dich um uns kümmerst. Danke für diese Botschaft, für heute, für morgen für die nächste Woche, den Monat, das Jahr, bis du wiederkommst. Danke, Herr, dafür. Entlass uns mit deinem Segen und mit deiner Liebe. Amen.